NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Kann es einen deutschen Islam geben? Und wenn ja, wie sieht er dann aus? Das sind zwei der Fragen, um die sich heute die Islamkonferenz gedreht hat. Wir haben dazu Hintergründe und einen Kommentar. Außerdem, das Bundeskabinett billigt den Rentenbericht. Der liefert Daten zur Altersversorgung bis 2032. Gleich kommen die Einzelheiten. Und apropos Zukunft, die IT-Messe CeBIT in Hannover wird es nicht mehr geben. Unsere Reporterin weiß warum. Als erstes aber der Konflikt zwischen Moskau und Kiew. In der östlichen Ukraine ist heute Morgen das Kriegsrecht in Kraft getreten. Erstmal für 30 Tage. Und der ukrainische Präsident Poroschenko verschärft weiter den Ton. Er sagt heute so wörtlich, dem Land droht ein groß angelegter Krieg mit der Russischen Föderation. Markus Sambale in Moskau. Die Ukraine meldet also Alarm, und zwar in ziemlich schrillen Tönen. Zu Recht.
Ja, es ist sicherlich nochmal eine Begründung dafür, dass man eben dieses Kriegsrecht dann ausgerufen hat und heute hat in Kraft treten lassen. Es gibt allerdings jetzt keine Berichte, auch nicht hier in Russland, von unabhängigen Medien, dass es jetzt tatsächlich eine Art Truppenaufzug geben würde an der Grenze. Man muss ganz klar sagen, Russland hat ohnehin schon viel Militär in der Region, also in Südrussland, wo die Ukraine nicht weit ist, vor allen Dingen auch auf der Krim und drumherum stationiert. Wenn man sich da die Zahlen anschaut, dann merkt man, dass Russland der Ukraine da zum Teil um das 5- bis 6-fache überlegen ist, was auch die Zahl der Schiffe, was die Zahl der Soldaten angeht, ganz zu schweigen von der Luftwaffe, die Russland einsetzen könnte. So gesehen ist grundsätzlich die Warnung der Ukraine, dass die Russland da präsent ist, verständlich, dass da wirklich ein Angriff drohen könnte. Dafür habe ich im Moment keine Informationen. Und so gesehen ist es, glaube ich, eher auch zeitlich in dem Zusammenhang nochmal eine Begründung gewesen, dass dieses Kriegsrecht jetzt wirklich nötig ist.
Was der eine Präsident Petro Poroschenko gesagt hat, habe ich gerade zitiert. Was sagt denn der andere? Was sagt Wladimir Putin in Moskau zu alledem?
Der hat sich heute zum ersten Mal persönlich öffentlich geäußert, hat das Ganze als eine offensichtliche Provokation bezeichnet und hat das Ganze auch Präsident Poroschenko, dem ukrainischen Präsidenten, persönlich vorgeworfen, nämlich genau mit der Begründung, der wolle davon profitieren, innenpolitisch bei den Präsidentenwahlen, die für März geplant sind, durch das Kriegsrecht, dass er sich jetzt da als starker Mann zeigen könne. Man muss aber auch sagen, Putins Worte waren jetzt nicht so scharf, wie sie hätten sein können. Er hat von einem begrenzten Konflikt gesprochen und hat auch gesagt, das sei ein Vorfall am Rande. Also es ist im Moment einiges, was darauf hindeutet, dass es zumindest unmittelbar jetzt mit Worten nicht weiter eskaliert werden soll. Wir haben aber in dem Konflikt in den letzten Jahren auch schon viel erlebt, dass die Worte das eine und die Taten dann das andere waren.
Aus Brüssel kommt eine dritte Stimme. Ein Sprecher der NATO ruft beide Seiten nochmal auf, die Situation nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Kommt diese Botschaft denn an, sei es in Moskau oder in Kiew?
Also aus Moskauer Sicht ist die NATO natürlich komplett Partei an der Seite der Ukraine. Dann wird man diesen Aufruf natürlich hier zur Kenntnis nehmen. Aber die grundsätzliche Sicht Russlands ist weiterhin klar. Russland sagt, seit der Annexion, die Krim gehört uns und auch das Hoheitsgebiet drumherum, diese Gewässer dort, wo dieser Zwischenfall passiert ist. Und auch wenn nach internationalem Recht, nach allem, was wir im Moment wissen und rekonstruieren können, die Ukrainer die Schiffe dort an diesem Punkt sein durften, wird Russland das nicht akzeptieren und einräumen. Also ich glaube, dieser grundsätzliche Konflikt bleibt bestehen. Das Einzige, was so ein Aufruf, ob das von der NATO ist oder von der EU, vielleicht bewirken kann, ist, dass man jetzt dann tatsächlich direkt vor Ort etwas mehr aufpasst. Aber ich frage mich schon, wann die ukrainische Seite die nächsten Schiffe in diese Region schickt und wie die russische Seite dann reagiert. Also beendet ist dieses Thema und diese Krise trotzdem nicht.
Markus Sambale für das Echo des Tages. Vielen Dank nach Berlin. Der Islam ist Teil Deutschlands und Europas. Der Islam ist Teil unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Das waren zwei Sätze des damaligen Bundesinnenministers Wolfgang Schäuble auf der ersten deutschen Islamkonferenz 2006. Seitdem sind 12 Jahre vergangen. Heute ist die 4. Islamkonferenz zusammengekommen. Mit veränderter Teilnehmerliste, aber wieder in Anwesenheit des Innenministers, der inzwischen Horst Seehofer heißt. Isabel Reifenrath hat zugehört.
Mit erhobenem Zeigefinger fragt Bundesinnenminister Horst Seehofer Ayman Masyek, warum der Zentralrat der Muslime die Imam-Ausbildung nicht selbst in Deutschland organisiert.
Warum hat es 15 oder dauert es 15 Jahre? Das ist doch eure Verantwortung.
Seehofer greift Maseks Arm und verhandelt mit ihm, auf wie viele in Deutschland ausgebildete Imame man sich bis Ende 2019 einigen könne.
3, 5.
Ich überlasse Ihnen das.
Nein, Sie sind...
Das geht ja hier zu wie auf einem türkischen Bazar.
Seien Sie tapfer.
2 Dutzend.
2 Dutzend, haben Sie das gehört? Für 2019.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masyek, versucht noch auf das eigentliche Problem hinzuweisen, dass den muslimischen Verbänden schlicht das Geld fehlt für die Imamausbildung. Aber Seehofer wiegelt ab, er bietet lediglich seine persönliche Hilfe an. In seiner Rede fordert er:
Deutschlands Muslime müssen nicht nur Organisation und Finanzierung ihrer Gemeinde verstärkt selbst in die Hand nehmen, sondern auch die Ausbildung von Imamen an ihre Bedürfnisse anpassen.
Seehofer will einen Islam in, aus und für Deutschland. Damit reagiert er vor allem auf die Probleme mit dem türkischen Islamverband DİTEB. Der wird aus der Türkei finanziert und damit auch politisch gesteuert, so der Vorwurf. Ganz Seehofers Meinung ist die Anwältin und Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, Seyran Ateş. Sie sagt, ein europäischer Islam müsse gefördert werden. Seehofers neues Konzept für die Islamkonferenz begrüßt sie.
Ich finde zunächst einmal positiv, dass hier bereits ein ganz anderes Bild sich darstellt, dass sehr, sehr viel mehr unterschiedliche Menschen hier sind, die für verschiedene Ausrichtungen des Islams stehen.
Seehofer hat weniger Vertreter der muslimischen Verbände eingeladen, dafür viele bekannte Gesichter. Extremismus-Experte Ahmad Mansur, die Autorin Zineb El-Masra, den Islamkritiker Ahmed Abdel Samad und die Religionswissenschaftlerin Lamia Kador. Die beiden Letzteren haben vor kurzem die Initiative Säkularer Islam mitgegründet. Die Kameras sind auf sie gerichtet und lange dauert es nicht, bis Lamia Kador während der Podiumsdiskussion Ayman Masyek vom Zentralrat der Muslime angreift.
Du höchstpersönlich hast beispielsweise auf deiner Homepage Berichte beispielsweise über den liberal-islamischen Bund, sprich über meine Person, veröffentlicht, dass ich demnächst einen Swingerclub in Deutschland eröffnen werde und den als Halal und als Haram oder als Halal noch brandmarken werde.
Halal, nach islamischem Recht zulässig, ist ein Swingerclub sicher nicht. Masyek versucht, einen Mitarbeiter verantwortlich zu machen. Diese Anfeindungen zeigen, liberale Muslime und die Vertreter der Verbände haben ihre Probleme miteinander. Gegenseitige Vorwürfe bestimmen die Debatte. Dabei sollte es eigentlich um neue Strukturen gehen. Der DİTEB-Vertreter Sekeria Autu erklärt später, sein Verband überlege bereits seit Jahren, wie er sich selbst finanzieren könne. Bisher sei es der Bundesregierung aber recht gewesen, dass die Imame von der Türkei bezahlt werden.
Dann kann man aber nicht sofort verlangen, dass man innerhalb von Monaten plötzlich umschwenkt, auf ein anderes Pferd sattelt und genau in die andere Richtung galoppiert. So funktioniert das nicht. Das sind Prozesse, die vielleicht eine ganze Generation benötigen.
Von Seehofer wünscht er sich mehr als nur persönliche Worte.
Für die Bundesregierung ist klar, die Deutsche Islamkonferenz geht weiter. Hohe Ziele sind damit verbunden und große Worte. Wird die mittlerweile 4. Deutsche Islamkonferenz dem gerecht? Hier ist die Meinung von Ayça Tolun.
Die Islamkonferenz ist offiziell das Forum für den Dialog des Staates mit den Muslimen. Bisher war die Konferenz aber eher das Forum für den Dialog zwischen dem Staat und den 4 großen konservativen Islamverbänden. Und konkrete Ergebnisse haben die bisherigen Islamkonferenzen auch nicht gebracht. Das hat damit zu tun, dass alle bisher beteiligten Bundesregierungen die jetzt so umstrittenen Islamverbände selbst zu den alleinigen Vertretern der Muslime hochstilisiert haben. Bis zu den politischen Veränderungen in der Türkei schien das auch kein allzu großes Problem zu sein, zumal die Bundesregierungen nie ein wirklich schlüssiges Konzept hatten, wie sie mit den Muslimen überhaupt umgehen wollen. Die jahrelange Debatte, ob der Islam nun zu Deutschland gehört oder nicht, beweist es. Jetzt aber, wo sich die Probleme vor allem mit den Türkei verbundenen islamischen Verbänden mehren und diese von der Kopftuchdiskussion angefangen bis zum Umgang mit fastenden Schülern im Ramadan direkt in unseren Alltag eingreifen, will man Klarheit schaffen. Ein liberaler Islam soll helfen, ein deutscher Islam sozusagen. Doch der geht nicht alleine mit den islamischen Dachverbänden. So entdeckt man jetzt also die sogenannten Kulturmuslime, die, wie die sogenannten Kulturchristen, nur zu hohen Feiertagen den Weg in ihre Gotteshäuser finden und Staat und Religion strikt trennen. Die Kulturmuslime sitzen bei dieser Islamkonferenz mit am Tisch. Doch es gibt ein großes Problem. Die Kulturmuslime sind zwar die stille Mehrheit, aber sie sind nicht organisiert. Sie haben bis auf wenige Ausnahmen keine eigene theologische Schule, keine Moscheen, keine Gemeinden, also keine Mitglieder. Und somit ist es auch kaum möglich, sie als Vertreter der Muslime zu etablieren. Die Lösung liegt tatsächlich woanders. Der deutsche Staat muss politische Rahmenbedingungen schaffen, die sehr klar definieren, in welchen öffentlichen Bereichen die Religionsfreiheit überhaupt eine Rolle spielen darf. Bis jetzt ist es so, dass die verfassungsmäßig garantierte Religionsfreiheit in fast allen Bereichen des öffentlichen Raums und des praktischen Alltags Einzug findet. Wir diskutieren über das Kopftuch bei Richterinnen und Lehrerinnen, über die Aussetzung von Prüfungen für fastende muslimische Schüler im Ramadan, über spezielle Regelungen in städtischen Bädern für fromme Musliminnen und über vieles mehr. Deutschland hat sich aber verändert. Als der christliche Glauben auch gesellschaftspolitisch noch der gemeinsame Nenner war, konnten die aus der Religion resultierenden Konflikte in der Regel mit wenig politischem Aufwand entschärft werden. So einfach geht es aber nicht mehr, denn der Islam beansprucht als Kernbotschaft die Regelung des gesamten Alltags. Dieser Grundkonflikt kann nur behoben werden, indem Forderungen aller Religionen für den öffentlichen Raum ausgeschlossen werden. Das geht natürlich ans Eingemachte. Nicht nur die islamischen Verbände und viele Muslime würden protestieren. Es gäbe auch einen massiven Konflikt mit den Kirchen. Womöglich auch Probleme mit der Verfassung. Auf lange Sicht würde aber alles andere Makulatur bleiben. Denn Einwanderung bedeutet immer, dass der einst geschlossene Gesellschaftsvertrag irgendwann überarbeitet werden muss. Die Islamdebatte ist der Hinweis, dass die Zeit dafür naht.
Der Kommentar im Echo des Tages von Aycha Tulun. In Deutschland ist die Zahl der Organspenden extrem niedrig. Überhaupt kein Vergleich mit Ländern wie, sagen wir, Spanien, Belgien oder Portugal. Das ist das Problem, das der Bundestag heute debattiert hat. Beschlüsse waren nicht geplant, es hat auch keine gegeben. Und weil es um grundlegende ethische Fragen geht, waren alle parteipolitischen Zwänge im Parlament aufgehoben. Gute Grundlagen also für eine freimütige Diskussion. Aus dem Bundestag Christoph Geismeier.
Emotionaler geht nicht die Debatte über die neuen Regeln zur Organspende heute im Bundestag. Über 2 Stunden wurde diskutiert, es gab keinen Fraktionszwang, jeder Abgeordnete war frei, seine persönliche Meinung zu äußern. Und das nutzte auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er unterstrich erneut seine Forderung nach neuen Organspenderegeln.
Über 10.000 Menschen warten in Deutschland auf ein Organ. Jeder Fünfte, der in Deutschland auf der Warteliste unterwegs ist, stirbt, während er wartet.
Die Lösung aus Sicht von Karl Lauterbach liegt schon auf dem Tisch. Es ist der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Auch er beteiligte sich heute an der Debatte im Bundestag.
Der Leitgedanke ist, wie können wir die Zahl der Spender erhöhen? Und ich selbst halte nach langem Nachdenken eben die erweiterte Widerspruchslösung hier für die richtige Antwort.
Die erweiterte Widerspruchslösung oder auch doppelte Widerspruchslösung genannt, ist Teil des Spahn-Konzepts zur Neuregelung der Organspende. Zunächst einmal soll jeder Organspender sein, es sei denn, man widerspricht. Und um allen Missverständnissen vorzubeugen, soll es eben die erweiterte Widerspruchslösung geben. Das heißt, im Fall der Fälle sollen noch Angehörige befragt werden. Doch trotz dieser doppelten Schutzregelung gibt es Kritik, zum Beispiel von der gesundheitspolitischen Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Ducknus.
Es kann doch nicht sein, dass wir nach der Datenschutzgrundverordnung für jedes Bild, was wir im Internet hochladen, eine Unterschrift brauchen. Und wenn es um den eigenen Körper geht, da soll Schweigen als Zustimmung gelten. Das ist doch fast schon absurd.
Auch linken Politikerin Katja Kipping ist gegen den Vorschlag von Jens Spahn. Auch sie kritisiert, dass alle, die nicht widersprechen, automatisch Spender werden sollen und begründet dies mit der Gefahr von Missbrauch.
Die Diskussion über die medizinischen Verbrechen in der NS-Zeit, der Nazi-Zeit in Deutschland, haben ja dazu geführt, dass hierzulande bei ärztlichen Behandlungen das Prinzip der informierten Einwilligung als Voraussetzung für jeden Eingriff gilt.
Die Notwendigkeit, die Zahl der Organspender deutlich zu erhöhen, sieht allerdings auch Katja Kipping, wie auch FDP-Frau Aschenberg-Ducknus. Und dabei sind beide auf der Linie der grünen Spitzenpolitikerin Annalena Baerbock. Gemeinsam machen sich alle stark für das Konzept der sogenannten verbindlichen Entscheidungslösung. Und das funktioniert so. Wer einen Ausweis beantragt, soll sich dann zur Frage Organspende ja oder nein äußern. Annalena Baerbock.
Wenn man den Antrag oder seinen Personalausweis beantragt, dann kriegt man alle Informationen, man hat dann Zeit, dann muss man sich entscheiden. Dann kann man auch sagen, man möchte nicht. Das ist der große Unterschied vom Widerspruch. Man kann auch sagen, ich kann mich heute nicht entscheiden, ich komme noch mal wieder.
Der Tag heute hat gezeigt, die Debatte ist noch lange nicht zu Ende. Quer durch die Fraktionen gibt es unterschiedliche Ansichten zur Neuregelung der Organspende. Erweiterte Widerspruchslösung oder verbindliche Entscheidungslösung, darüber wird noch viel diskutiert werden. Zumal der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki heute erklärte, er lehne aus rechtlichen Gründen beide Vorschläge ab.
Verlässlich, solide, sicher. Das sind drei Begriffe, die immer wieder fallen, wenn Regierungspolitiker über die deutsche Rente sprechen. Seit Norbert Blüm ist das so. Tatsache ist, nach und nach steigt in Deutschland der gesetzliche Rentenbeginn auf 67 und trotzdem gerät das System von Jahr zu Jahr in eine größere werdende Klemme. Vor diesem Hintergrund hat sich das Bundeskabinett heute mit dem aktuellen Rentenbericht beschäftigt. Allen voran Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
Der Rentenversicherungsbericht zeigt, dass die allgemeine gute wirtschaftliche Lage und die Lage am Arbeitsmarkt auch im nächsten Jahr zu ordentlichen, zu kräftigen Rentensteigerungen führen werden. Der Bericht zeigt zum Zweiten, dass wir eine solide Rücklage in der gesetzlichen Rentenversicherung haben für die nächsten Jahre.
1,77 Monatsausgaben oder 38 Milliarden Euro liegen derzeit in Reserve. Und das heißt, es wird plus 3% im nächsten, danach jährlich gut 2,5% Rentensteigerung geben und das bei stabilen Beiträgen. Aber diese guten Zeiten enden, jedenfalls nach heutigen Berechnungen, schon in 5 Jahren. Ab 2023 werden die Beiträge auf fast 20% klettern. Dagegen fällt das Sicherungsniveau deutlich, also das Verhältnis von Renten zu den Löhnen. Immerhin, bis 2025 sind 2 wichtige Grenzen definiert, sagt Minister Heil.
Da geht es um die Sicherung des Rentenniveaus bei 48%. Auch eine Sicherung der Beiträge, die dürfen nicht über 20% steigen. Wir wissen aber auch, dass ab 2025 große neue Aufgaben auf uns zukommen. Dann geht die Generation der sogenannten Babyboomer, also derjenigen, die in den späten 50er und frühen 60er Jahren geboren sind, Stück für Stück in Rente.
Und was passiert dann? Wird es reichen, der Rentenversicherung noch mehr Steuermilliarden zu überweisen? Matthias W. Birkwald, Rentenexperte der Linken im Bundestag.
Die Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 droht ein kurzes Strohfeuer zu bleiben. Danach wird es wieder in den Sinkflug gehen. Die Linke fordert langfristig höhere Renten.
Dass die gesetzliche Rente derzeit in vergleichsweise guter Verfassung ist, das liegt auch an der 2007 beschlossenen schrittweisen Einführung der Rente mit 67. Ergebnis, so jedenfalls der heute dazu vorgelegte Bericht, in keinem anderen EU-Land stieg zwischen 2000 und heute die Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen so stark an wie bei uns. Von seinerzeit 20 auf derzeit rund 58%. Aber, und damit zurück zum Rentenversicherungsbericht, so wichtig die gesetzliche Rente auch sein mag, sie wird, Zitat, zukünftig alleine nicht ausreichen, um den Lebensstandard des Erwerbslebens im Alter fortzuführen. Das gehe nur durch zusätzliche Altersvorsorge mit staatlicher Förderung. Und für die Jüngeren klingt die demografiebedingt zunehmend angespannte Lage der Rentenversicherung in mittlerer Zukunft wenig beruhigend, die steigenden Beiträge, das sinkende Sicherungsniveau. Aber die Lösung dafür muss Arbeitsminister Heil gar nicht kennen, denn das Problem ist ausgelagert.
Dafür arbeitet die Rentenkommission, die ich eingesetzt habe, unter Hochdruck und wird im Jahre 2020, also in gut 1,5 Jahren, Vorschläge machen, wie wir die Weichen auch über das Jahr 2025 für eine verlässliche Rente in Deutschland stellen werden.
Nähere Details dazu dann im Rentenversicherungsbericht 2020.
Informationen von Frank Eichmann für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Europe's leading digital event, Europas führendes digitales Event. So wirbt die Computermesse CeBIT bisher im Internet für sich und lädt ein für Ende Juni auf die Hannover Messe. Aber daraus wird nichts, weder analog noch digital. Der Veranstalter hat heute das Aus der CeBIT bekannt gegeben. Für immer. Wie das kommt, weiß Martina Witt.
Nach mehr als 30 Jahren ist nun Schluss. Die einst weltgrößte Computermesse CeBIT ist Geschichte. Das Interesse der Besucher sei nicht mehr groß genug, sagt Messesprecher Onora Obukagu.
Also mit Blick auf die Besucherzahlen muss man sagen, dass wir beobachten, dass sich die Besucher zunehmend auf Fachmessen informieren, wenn sie sich über die Digitalisierung ihrer Branche informieren. Das heißt, wenn sie beispielsweise aus der Industrie kommen und wissen wollen, wie sie ihre Fabrik digitalisieren, gehen sie eher auf eine Hannover-Messe als auf eine CeBIT. Und das Beispiel gilt für viele andere Branchen auch. Und jetzt ist die Situation so, dass wir als Unternehmen gesagt haben, die nächste CeBIT ist wirtschaftlich profitabel nicht mehr so auszurichten.
Dabei hatten die Veranstalter das Konzept in diesem Jahr radikal verändert, um die CeBIT zukunftsfähig zu machen. Popkonzerte, ein Riesenrad und eine künstliche Surfwelle sollten der IT-Messe einen Festivalcharakter verleihen und neue Zielgruppen anlocken. Es kamen rund 116.000 Besucher, noch einmal deutlich weniger als im Vorjahr. Und auch nicht alle Aussteller waren zufrieden. Dennoch zog die Deutsche Messe am Ende ein positives Fazit.
Nach einer Messe spricht man oft auch von einer Messe-Euphorie. Und das Konzept ist gut angekommen. Die Stimmung auf dem Messegelände war ja auch hervorragend. Die Aussteller ziehen sich aber dann auch natürlich zurück und schauen, okay, was habe ich tatsächlich für Geschäftsabschlüsse machen können? Wie viel profitables Geschäft ist aus der Messebeteiligung gekommen? Und da zeigen unsere Gespräche, dass die Aussteller dann nicht umfassend zufrieden waren und daher auch die CeBIT 2019 nicht als Aussteller nutzen wollen.
Gerade der Mittelstand sei mit den Besucherzahlen nicht zufrieden gewesen, sagt Obukagu. Das zeige sich in den Anmeldungen für das kommende Jahr. Es seien deutlich weniger als zuvor. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil bedauerte das aus. Es sei aber die richtige Entscheidung.
Die CeBIT war eine der großen internationalen Leitmessen in ihren Glanzjahren mit einer großen Ausstrahlung auch für die Landeshauptstadt und auch das ganze Land Niedersachsen. Aber diese Glanzzeiten liegen eben jetzt auch schon etliche Jahre zurück.
Die Nachricht kam auch für die hannoverschen Bürger überraschend. Einige befürchten, dass Hannovers Image unter dem CeBIT ausleiden könnte.
Weniger Gäste, weniger Vorteile für Restaurants, Geschäfte.
Das wird sicherlich ein deutlicher Einschnitt für die Stadt in den nächsten Jahren sein.
Die Deutsche Messe spricht dennoch von einer klaren Strategie nach vorn. Die industrienahen IT-Themen sollen verstärkt auf der Hannover Messe im Frühjahr untergebracht werden. Außerdem will das Unternehmen kleinere Fachmessen im In- und Ausland entwickeln.
Während der deutschen Besetzung der Niederlande im Zweiten Weltkrieg hat die niederländische Staatseisenbahn ihren Betrieb fortgeführt. Unter anderem hat sie Transporte jüdischer Bürger in Konzentrationslager organisiert und an diesen Fahrten Geld verdient. Trotzdem hat das Unternehmen bisher individuelle Entschädigungen abgelehnt, selbst bei Holocaust-Opfern. Nun die Kehrtwende. Die Eisenbahngesellschaft zahlt doch an Überlebende und Angehörige. Ludger Katzmierzak.
Salo Müller war 5 Jahre alt, als die deutschen Besatzer 1941 seine Eltern verhafteten. Das jüdische Ehepaar wurde mit einem Zug der niederländischen Staatsbahn von Amsterdam nach Westerbork in ein Durchgangslager gebracht. Später, so Müller, seien seine Eltern in Auschwitz vergast worden.
Der SS hat 102.000 Juden verfuhrt.
Die niederländische Bahn hat insgesamt 102.000 Juden transportiert und damit viel Geld verdient. Das hat mich sehr böse gemacht. Dieses Geld musste daher auf die eine oder andere Weise zurückkommen und das ist nun geschehen. Der 82-Jährige hat lange für eine Entschädigung der jüdischen Opfer und ihrer Angehörigen gekämpft. Umgerechnet 2,5 Millionen Euro habe die niederländische Bahn während des Krieges mit den Transporten nach Westerbork verdient. Die Nationalsozialisten, so Müller, hätten die Rechnungen damals aus beschlagnahmtem jüdischen Besitz bezahlt. Ein Teil dieses Geldes soll nun zurück an die Opfer oder deren Familien fließen. Die Bahnfahrten, die Namen der Passagiere und die Kosten sind exakt dokumentiert. Eine unabhängige Kommission wird auf dieser Grundlage ausarbeiten, wie viele Menschen eine Entschädigung erhalten und wie hoch sie ausfällt. Bahnchef Roger van Bokstel ist froh, dass sich die beiden Seiten am Verhandlungstisch geeinigt haben und nicht vor Gericht. Der Grund ist der, dass wir es unmöglich fänden, dieses Thema juristisch auszutragen. 2005 hatte sich die niederländische Bahn für ihr Verhalten während der deutschen Besatzung offiziell entschuldigt. Der Konzern unterstützt außerdem Erinnerungsprojekte und Gedenkveranstaltungen auch in Westerbork. Aber individuelle Entschädigungen hat das Unternehmen bislang immer abgelehnt. Deshalb sei die jetzige Einigung ein sehr positives Signal, sagt Dirk Mulder, der Leiter der Gedenkstätte Camp Westerbork. Es geht gar nicht so sehr um den Betrag und wofür das Geld verwendet wird. Es geht vielmehr darum, dass die niederländische Bahn damit anerkennt, wie viel Leid sie verursacht hat und wie viel Leid auch nach 1945 geblieben ist. Das niederländische Auschwitz-Komitee begrüßt die Entscheidung der Bahn und hofft, dass andere Unternehmen dem Beispiel folgen werden.
Ludger Katzmierzak für das Echo des Tages. Der Absturz eines indonesischen Flugzeugs mit 189 Todesopfern Ende Oktober hätte vermutlich verhindert werden können. Das steht im heute veröffentlichten Ermittlungsbericht. Danach war die Boeing 737 des Billigfliegers Lion Air schon am Vortag nicht flugtüchtig und hätte deshalb gar nicht mehr starten dürfen. Lena Bodewein.
Warum ist die Boeing 737 MAX, eine fast neue Maschine, dann trotzdem gestartet? Am Vortag war das Flugzeug im Einsatz von Denpasar, dem Flughafen von Bali, nach Jakarta. Der Pilot dieses Fluges berichtete von ähnlichen Problemen, wie sie am nächsten Tag vor dem Absturz auftraten. Der Bordrechner hatte widersprüchliche Angaben zu Flughöhe und Fluggeschwindigkeit gemacht. Der Pilot entschied sich, weiterzufliegen, nachdem er die fragliche Software, eine neu installierte Kontrollautomatik, abgestellt hatte. Darum lautet eine Empfehlung der Flugsicherheitsbehörde an Lion Air:
Pilot memutuskan untuk terus sampai Jakarta.
Auf dem Weg von Denpasar entschied der Pilot, den Flug nach Jakarta fortzusetzen. Wir empfehlen daher, dass die Piloten bessere Grundlagen brauchen, um zu entscheiden, ob sie einen Flug abbrechen oder fortsetzen.
Auch auf vorhergegangenen Flügen hatte es Probleme gegeben. Doch Lion Air hatte versichert, dass die Probleme am Morgen des Unglücks behoben worden seien. Die Billigfluglinie hatte darum einen Start befürwortet. Die Ermittler bestätigten heute dagegen, dass die Piloten des Fluges von Beginn an gegen einen Absturz zu kämpfen hatten. 2 Dutzend Mal hätten sie vergeblich versucht, die Maschine nach oben zu ziehen. Chefermittler Otomo berichtete, dass der Bordcomputer die Nase des Flugzeugs automatisch immer wieder nach unten gedrückt habe und die Crew versucht habe, sie nach oben zu steuern. Das passierte während des gesamten Flugs, bis die Aufzeichnungen des Datenschreibers enden, so Otomo. Schließlich stürzte die Boeing 11 Minuten nach dem Start in Jakarta in die Javasee. Alle 189 Menschen an Bord starben. Schnell gab es Spekulationen über die neue Software, die der Hersteller Boeing in dem Modell 737 MAX installiert hatte. Sie soll schuld am Absturz gewesen sein. Das System lässt sich aussetzen, indem die Piloten 2 Schalter im Cockpit abstellen. Das ist aber bei diesem Flug offenbar nicht geschehen. Darum ist eine der Empfehlungen der Flugsicherheitsbehörde deutlich:
Melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah penerbangan.
Die Flugsicherheitsbehörde hat Lion Air 2 Sicherheitsempfehlungen gegeben in diesem vorläufigen Bericht. Die erste ist, dass Lion Air die Bedienungsanleitung für die Flugzeuge in der Schulung der Piloten besser umsetzt. Das sollte die Sicherheitskultur stabilisieren.
Zwar erwähnen die Ermittler in ihrem Zwischenbericht den Hersteller Boeing nicht. Der wird aber trotzdem heftig kritisiert. Die US-Pilotengewerkschaft beschuldigt ihn, die neue Kontrollsoftware in den jüngsten 737 MAX-Modellen installiert zu haben, ohne die Fluglinien und die Piloten zu informieren.
Lena Bodewein. Und dann noch der Dieselskandal in Deutschland. Halter von Dieselautos dürfen dazu verpflichtet werden, ihre Autos mit Software-Updates nachzubessern. Dieser Eingriff ist zumutbar. Das hat heute das Münchner Verwaltungsgericht geurteilt und damit mehrere Klagen von betroffenen Fahrern zurückgewiesen. Sie alle haben Autos von Modellen aus dem VW-Konzern. Vor Gericht haben sie jetzt erstmal den Kürzeren gezogen. Dementsprechend groß ist ihr Frust. Gabriel Wirth.
Christina Christmann ist enttäuscht. Sie ist eine der betroffenen Klägerinnen, der eine Zwangsstilllegung ihres Autos droht, da sie sich weigert, das vom Kraftfahrtbundesamt vorgeschriebene Software-Update durchführen zu lassen.
Der Dieselfahrer ist nicht der Schuldige. Die Politik hält sich raus, macht wieder alles viel zu hart. Wir nehmen nur unsere Rechte wahr und weigern uns, dieses schlechte Update draufzuspielen. Weil hinsichtlich dessen, wie man ja auch gehört hat in anderen Medien, es ist ein schlechtes Update.
Christmann fährt einen Audi A4 aus dem Jahr 2015. Da sie und die anderen Kläger sich weigerten, das Software-Update durchführen zu lassen, verboten ihnen die Zulassungsstellen in München und den zuständigen Landratsämtern daraufhin, weiter mit den Autos zu fahren und bekamen nun Recht. Einer der Anwälte der Kläger ist Marc Marleis.
Die Betriebsuntersagung ist natürlich immer jeweils im Einzelfall zu prüfen. Ja, also es gibt sicherlich sehr gute Argumente dafür. Im Einzelnen ist es eben so, dass auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss gegenüber den Betroffenen. Es ist natürlich ein schneidiges Schwert, den Betrieb zu untersagen. Grundsätzlich ist es so, dass die Betriebsuntersagung immer unter dem Grundsatz Ultima Ratio fällt, dass es eben nur sozusagen das äußerste Mittel sein kann, um hier den Betroffenen zu einem rechtmäßigen Verhalten zu bringen.
Nach Auffassung des Gerichts dürfen die Zulassungsbehörden in diesem Fall Betriebsuntersagungen anordnen. Allerdings können die die Kläger gegen diese Urteile Berufung einlegen, was der zuständige Richter auch empfahl. Die nächste Instanz wäre dann der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Bis zu einem rechtsgültigen Urteil dürfen die Fahrzeuge zudem weiter gefahren werden. Der Richter in München hat die Zulassungsbehörden im Prozess zu einem maßvollen Vorgehen aufgefordert. Die Dieselfahrer seien nicht die Schuldigen, sie hätten keine Verantwortung für diese Situation. Christmann hat noch nicht entschieden, was sie nun macht.
Kann ich jetzt noch nicht sagen. Dieses Auto war eine große Investition, es war eine große Herausforderung, mir überhaupt dieses Auto leisten zu können. Ich finde es nicht in Ordnung, wie die Politik reagiert hat.
Der zuständige Richter verwies zudem darauf, dass einige Landratsämter und Städte auf die Betriebsuntersagungen verzichten. Die Untätigkeit anderer Großstädte sei für sie nicht ausschlaggebend, erwiderte daraufhin die Vertreterin der Stadt München. Für sie steht der Gesundheitsschutz der Bürger über dem Interesse des Einzelnen, wie sie im Verfahren ausführte.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.